Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Er begann als Wirtschaftsredakteur beim WDR Hörfunk und machte dann beim Fernsehen Karriere. Udo Lilischkis war Korrespondent in Brüssel, in Washington und in Moskau. Und vor einem Jahr ging er offiziell in den Ruhestand. Als Lilischkis in dieser Woche bei uns war, ging es auch um seine allerersten Russland-Erlebnisse 1999 und den Aufstieg eines gewissen Wladimir Putin.
Ich weiß noch, ich kam aus dem Tschetschenienkrieg zurück und hörte in der Millenniumsnacht am Abend an einem Flughafen im Kaukasus, dass Jelzin das Handtuch geworfen hatte und Putin der neue Mann sei. Da haben wir lange mit Thomas Roth diskutiert, wer mag das sein, dieser junge, völlig unbekannte FSB oder damals KGB-Agent, was bringt er dem Land? Thomas meinte, oh, das geht schief. Ich dachte, nee, doch, so ein nüchterner Technokrat ist vielleicht gar nicht schlecht. Heute, glaube ich, würde ich nicht mehr so laut widersprechen.
Wie nah sind Sie diesem Wladimir Putin in Ihrer Zeit in Moskau gekommen?
Das nächste war eine Besuche von Merkel, wo ich dann meine Frage stellen durfte im Kreml. Putin lässt sich grundsätzlich nur von Chefredakteuren interviewen. Das wird mit Augenhöhe begründet, hat aber, glaube ich, einen viel schlichteren Hintergrund. Die wissen halt nicht so viel. Und wenn Putin in der zweiten Ebene mal etwas erzählt, was nicht ganz so den Tatsachen entspricht, dann kann so ein Chefredakteur, ein Eingeflogener, schwieriger widersprechen als jemand, der vor Ort ist, wie Ina Ruck oder Udo Lischkis. Mhm. Wir wissen dann schon ein bisschen um die zweite Ebene.
Haben Sie das Gefühl, dieser Wladimir Putin hat sich in den 20 Jahren seiner Amtszeit, also zwischendurch gab es ja die Pause, wo Medvedev ganz oben war und Putin in der zweiten Reihe, dass der sich groß geändert hat?
Michael Ziegler hat ein Buch geschrieben, Die Metamorphosen des Wladimir Putin. Er meint, Putin habe schon angefangen mit aufrechtem Reformwillen und habe dann durch die diversen Entwicklungen am Ende dann die Rolle des bösen Zaren einnehmen müssen. Ich weiß nicht, es gibt andere Menschen, Karen Davisch hat ein Buch geschrieben, Putins Kleptokratie, die hat die sichere These, dass Putin schon von Beginn aller seiner Tage im Kreml eigentlich vorhatte, das zu tun, was halt auch er und sein Umfeld getan haben, nämlich da recht viel Geld rauszuziehen aus diesem rohstoffreichen Land.
Gab es in Moskau, gab es in Russland, was die Politik, was die Wirtschaft, was die Justiz angeht, die Polizei, die Geheimdienste, sowas wie eine Gleichschaltung?
Gleichschaltung würde ich nicht sagen. Es gab immer auch ein ausgeprägtes Konkurrenzverhältnis, etwa zwischen der Generalstaatsanwaltschaft und dem Untersuchungskomitee. Also rund um Putin sind ja verschiedene Gruppierungen angesiedelt, die ihm loyal zur Seite stehen, die sogenannten Siloviki, also die Vertreter der Machtministerien. Nein, nein, die rangeln ganz heftig um einen Teil vom großen Kuchen. Wobei der FSB, der Inlandsgeheimdienst, in den letzten Jahren, so zumindest russische Experten, dann doch die dominierende Rolle hat beim Zugriff auf die Fründe.
Hat Putin die absolute Macht oder gibt es inzwischen in diesem Jahr 2019 irgendjemand, der ihm gefährlich werden könnte?
Ich habe den gerne mal verglichen mit einem Dompteur. Der sieht schick aus, der hat eine Uniform an, der knallt mit der Peitsche, die Löwen springen durch brennende Reifen und das Publikum denkt, wow, der hat alles im Griff. Aber der ist auch nur genau so lange erfolgreicher Dompteur, wie er haarscharf und minutiös die Fütterungsintervalle seiner Raubtiere einhält und all die anderen Spielregeln, also drehen nicht den Rücken zu, fallen nicht hin, dann ist das vorbei mit dem Dompteur. Und so sehe ich auch die Rolle Putins so ein bisschen. Er ist der Moderator von starken Gruppierungen und das ging bisher ganz gut.
Die Geiselnahme im Nordkaukasus im September 2004, die missglückte Stürmung der Schule und die katastrophale Bilanz mit offiziell 331 toten Geiseln. Darum ging es in dieser Woche in SWR1 Leute mit dem langjährigen Russland-Korrespondenten Udo Lilischkis. Ein Ereignis, das uns beide insofern verbindet, als Lilischkis damals der Live-Reporter vor Ort in Beslan war und er damals in der Leute-Sendung, die längst eine Aktuell-Sendung geworden war, meine Hauptinformationsquelle war.
Es begann mit zwei lauten Explosionen, dann kamen Hubschrauber und ARD Aktuell schaltete mich und Anja Brücker zusammen in einem bizarren Wechselspiel. Sie saß in Moskau, verfolgte das russische Fernsehen, sah Bilder und ich hatte ein Handy am Ohr und rannte da mit vielen anderen Menschen rund um diese Schule, weil immer wieder hieß es, die Terroristen brechen jetzt durch und alle hatten Angst und ich wusste sehr wenig und musste aber ständig darüber reden. Das war eine sehr bizarre Situation.
Und was damals wirklich passiert ist, ist es jemals komplett aufgeklärt worden? Gab es diese Explosion herbeigeführt von den Terroristen? Oder war es eine vollkommen aus dem Ruder gelaufene Aktion der russischen Sicherheitskräfte?
Letzteres, das ist inzwischen deutlich geworden, auch durch ein Urteil, wenn ich mich recht erinnere, des Europäischen Menschengerichtshofs. Es wurden den Angehörigen auch hohe Schadensersatzsummen zugesprochen. Also das, was immer geleugnet wurde, war wohl der Fall. Ein dilettantischer Angriff auf die Schule. Der Kreml wollte nie verhandeln. Das ist auch klar geworden. Und von daher liegt wohl auch ein Großteil der Schuld an diesem blutigen Ende, glaube ich, schon auf Seiten der russischen Behörden.
Was waren die schlimmsten Bilder für Sie persönlich damals?
Ach, es waren all diese Leichen, diese Menschen, die da rausgetragen wurden. Es war der Zynismus. Es wurde auch vieles klar. Wie konnte es sein, dass da Waffen schon vorher in der Schule deponiert worden waren? Wie konnte es sein, dass bewaffnete Terroristen durch all die unzähligen Checkpoints marschieren konnten? Da wurde immer deutlicher, wie viel Korruption da auch im Spiel war.
War Ihnen damals schon klar oder Ihren Kollegen in Moskau auch schon klar, dass die Russen in Sachen Desinformation schon absolute Profis sind?
Das wird, glaube ich, jedem westlichen Moskau-Korrespondenten sehr, sehr schnell klar. Das sagt ja Boris Schumatzky ganz deutlich, ein russischstämmiger Publizist, der sagt, das Problem im Umgang mit Russland ist ganz einfach, Russland lügt. Mein Land ist zu einem Imperium der Lüge geworden. Und leider muss ich zugeben, es begann mit dem Tschetschenienkrieg, wo Opferzahlen dramatisch verschwiegen wurden, weil Putin wollte ja gewählt werden. Dazu passte nicht das Bild des blutigen Krieges, sondern es musste der triumphale kurze Krieg sein. Mhm. Und seitdem, das können Sie ja nun fortsetzen, MH17, die Morde in London, Polonium, Nowitschok, die Annexion der Krim. Oh nein, wir haben keine Spezialkräfte, hat Putin dann selbst irgendwann zugegeben. Im Donbass, das Verschweigen der russischen Militärs, der russischen Waffen. Also sie kriegen schon über lange Jahre natürlich den Eindruck, dass sie am besten alle misstrauen, was da an offiziellen Verlautbarungen auf sie zukommt.
Offizielle Verlautbarung bedeutet, es gibt russische Staatsmedien, die komplett auf Linie sind?
Ja, das ist die überwiegende Zahl. Also alle massenwirksamen Fernsehsender natürlich, ein Großteil der Zeitungen. Es gibt ein paar Ausnahmen, klar. Aber die haben eher den Charakter von Feigenblättern und werden auch dann wie Wirtschaftszeitungen, jetzt RBK etwa, weiter an die Kandare genommen und jetzt schwappt diese Welle der Kontrolle auch ins Internet, weil die Jugend guckt kein Fernsehen mehr, das kann da kein Mensch aushalten, der noch bei Sinnen ist. Diese Propagandamaschine ist ja so absurd teilweise und darum jetzt eben immer mehr Kontrolle und Strafen auch für falsche Posts im Internet.
Klaus-Peter Reisch war in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster, also der Mann, der als Kapitän des Seenotretters Lifeline im Juni 2018 mehr als 230 Flüchtlinge vor der libyschen Küste rettete und weil sein Boot nicht ordnungsgemäß registriert war, dann von einem Gericht in Malta zu einer Geldstrafe von 10.000 Euro verurteilt worden war. Reischs Geschichte ist jetzt als Buch erschienen mit dem Titel »Das Meer der Tränen«.
Ich bin 2015 im Frühjahr mit meinem Boot nach Griechenland gesegelt, von Sardinien aus. Und in den Häfen an der kalabrischen Küste lagen damals alte, abgefragte libysche Fischerboote rum, die Menschen übers Meer gebracht haben. Ich habe in diese Boote reingeschaut und dann auch gesehen, was die Leute da so übrig gelassen haben. Von Kinderkleidung über Damenschuhe, Flipflops, T-Shirts, Wasserflaschen. Es hat einfach furchtbar ausgeschaut. Und ich habe mir damals dann gedacht, mein Gott, was macht man, wenn man auf so ein Boot auf hoher See trifft? Mit 6 Schwimmwesten von meinem eigenen Boot und einer kleinen Rettungsinsel für die Crew ist da nichts groß zu machen.
Man wird ja nicht automatisch gleich zum Seenotretter. Welche Schritte mussten Sie unternehmen? Die Mission Lifeline sitzt zum Beispiel in Dresden, wurde dort von einem Soziologen gegründet. Die haben damals schon Flüchtlinge auf der Balkanroute unterstützt.
Das ist richtig, ja. Es ist so, dass 2016 ja dann auch schon mal die Debatte losging, oder soll man es lassen, muss man einfach mal per 10.000 ersaufen lassen, dass sie sehen, dass es hier so keinen Weg nach Europa gibt. Und das hat mich dann dazu gebracht, dass ich beschlossen habe, ich schaue mir das jetzt mal selber vor Ort an. Ich fahre mal so eine Mission mit, damit ich mir ein eigenes Urteil bilden kann, was ich übrigens den ganzen Zweiflern und Kritikern mal empfehlen würde, einfach da mal mitzufahren. Das hat mich dann dazu gebracht.
Wenn Sie da unterwegs sind auf dem Mittelmeer Richtung libysche Küste, wie finden Sie denn dann ein Flüchtlingsboot?
Also damals zum Beispiel, und die sind auch heute noch unterwegs, sind die Seeaufklärer Europas unterwegs. Die suchen diese Boote. Mit dem Seeaufklärer ist es kein großes Problem. Und haben das dann über die Seenotleitstelle in Rom an die nächstgelegenen Schiffe sozusagen durchgestellt und man bekommt dann eine Anweisung. Sie weisen einen an, dorthin zu fahren und die Rettung durchzuführen. Das hat sich dann mit dem Auftritt Salvinis erledigt. Und die privaten Suchflugzeuge, die unterwegs sind, die haben dann diese Aufgabe übernommen. Wenn sie denn nicht von Malta oder Italien blockiert werden, dann bekommt man solche Informationen. Es gibt aber auch einfach so Hotspots, wo die Flüchtlingsboote losfahren und dann kann man sich aufgrund der Wetterlage, also Wind und Strömung, ungefähr vorstellen, wo sie dann landen werden.
Eine Frage, die sich viele stellen, auch die SWR1-Hörer schalten sich gerade ein aus Eichtal. Von Jens Bubeck kommt zum Beispiel die Frage, ist dem Seerecht auch Genüge getan, indem man aus Seenot gerettete Menschen in einem afrikanischen und nicht in einem weiter entfernteren europäischen Hafen an Land bringt?
Prinzipiell ja. Aber A, muss das Land aufnahmebereit sein und B, zurück nach Libyen. Das ist ja immer diese Rede, zurück nach Libyen, dahin, wo sie hergekommen sind. Ja, aber wo sind die anderen Länder? Also man kann die Menschen nicht...
Marokko, Tunesien beispielsweise.
Also Marokko ist zum Beispiel 800 Meilen entfernt, das sind 1500 Kilometer. Man kann nicht 1500 Kilometer mit einer Eleonore fahren, die eine Decksfläche hat von 46 Quadratmeter mit 104 Personen drauf. Das ist nicht möglich. Es gilt auch die Genfer Flüchtlingskonvention einzuhalten und es heißt dort, ich muss die Menschen an einen Ort verbringen, vor dem sie vor weiterer Verfolgung geschützt sind. Das Seerecht sagt auch, ich muss die Menschen an einen sicheren Hafen bringen und den weist immer die Seenotleitstelle zu. Den Hafen sucht sich der Kapitän niemals selbst aus.
Warum sterben so viele Menschen im Mittelmeer? Warum werden private Seenotretter so angefeindet und warum gibt es keine funktionierende europäische Asylpolitik? Das waren die Fragen in dieser Woche in der Leute-Sendung von Nicole Köster mit Klaus-Peter Reisch, der mit seinem Schiff vor einem Jahr mehr als 230 Menschen aus dem Mittelmeer gerettet hat. Die Diskussion in Deutschland über diese aus dem Mittelmeer geretteten Menschen hält Reisch im Übrigen für grotesk übertrieben.
Seit Juni 2018 über das zentrale Mittelmeer gekommene Leute, 225 Boat People, die nach Deutschland gekommen sind. Die anderen Flüchtlinge kommen aus anderen Ländern. Aber auf den NGOs, die im Mittelmeer unterwegs sind, wird wirklich massiv rumkackt.
Dennoch ist es ein globales Problem. Die Zahl der Ankünfte von Flüchtlingen 2018 hat in Griechenland um 45% zugenommen und in Spanien um 131%. In Italien ging es um 80% zurück. Jetzt gab es eine Übergangslösung. Deutschland, Frankreich, Italien und Malta haben sich darauf verständigt. Seit 15 Monaten liegt jetzt die Lifeline im Hafen von Malta. Angenommen, sie würden jetzt wieder unterwegs sein. Wie würde dieser Notfallmechanismus, auf den man sich jetzt geeinigt hat, mit 4 EU-Staaten aussehen? Können Sie das mal beschreiben?
Es würde wohl so aussehen, dass wir relativ schnell einen Hafen bekommen, in dem wir die Menschen an Land bringen können. Das ist ja auch vernünftig. Dass die Menschen in Europa an Land gehen werden, ist von vornherein klar. Dann muss man sie ja nicht, wie in dem Fall von Eleonore, auf weniger als einen halben Quadratmeter pro Person hier über 7 Tage lang gefangen halten. Das ist ein unmenschliches Ding und es stellt auch die Crew vor riesige Probleme. Deswegen habe ich dann ja auch irgendwann den Notstand erklärt. Ja, ich habe auch schon mal gesagt, Malta könnte die Drehscheibe machen. Von Malta aus ist die Logistik gut. Man kann die Menschen mit der Bahn, dem Flieger oder mit einer Fähre in Europa verteilen. Aber das ist mal das eine Ding. Das andere Ding ist, dass man unbedingt die Fluchtursachen bekämpfen muss.
Können Sie denn auch sagen, was passiert mit den Menschen, wenn sie dort in einen sicheren Hafen ankommen?
Ja, dort werden die Menschen erstmal erkennungsdienstlich behandelt. Sie werden dem Doktor vorgestellt. Sie werden untersucht, ob sie krank sind. Und dann werden sie neu eingekleidet. Sie haben ja oftmals Kleidung dabei, die das Wort gar nicht mehr verdient. Und dann werden sie dort interviewt von den Staaten, die sie aufnehmen werden. Und dann beginnt die Verteilung.
Haben Sie auch Pässe dabei?
Diese Menschen? Nein. Diese Menschen haben außer 2 Kleidungsstücken, nämlich einer Hose und einem T-Shirt, in der Regel gar nichts dabei.
Wie lässt sich denn verhindern, dass Terroristen nach Europa gelangen? Denn es sind wohl dann deutsche Polizisten, die diese Flüchtlinge auch befragen und sicherstellen sollen, dass keine Terroristen nach Europa gelangen. Lässt sich so etwas sicherstellen?
Also ich glaube mal, dass sich Terroristen nicht genauso wenig wie die Schlepper in so ein Schlauchboot setzen und damit rechnen, dass sie ums Leben kommen. Wenn man jetzt mal die Eleonore-Mission anschaut, wir haben ein Schlauchboot gefunden, das war letztlich so gut wie untergegangen. Da war noch eine Kammer von 5 intakt und die Menschen werden alle gestorben sein, die auf diesem Schlauchboot waren, über 100. Wir haben ein zweites Schlauchboot gesucht. Da hatten wir eine Position bekommen. Wir haben dieses Schlauchboot nicht finden können. Beim dritten Schlauchboot ist es uns genauso gegangen. Und auf dem Weg zum dritten Schlauchboot haben wir das vierte gefunden, nämlich dieses blaue, und haben das evakuiert. Das heißt, auf dieser Reise der Eleonore war die Todesquote 3 zu 1 Überlebenden. Ich glaube nicht, dass sich jemand, der einen terroristischen Anschlag in Europa verüben will, über so einen Weg nach Europa begibt. Also das halte ich für komplett ausgeschlossen.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Der Krieg der Türkei gegen die Kurden, der Abzug der Amerikaner aus Syrien und die vorläufige Feuerpause, die der türkische Präsident Erdogan und der amerikanische Vizepräsident Pence am Donnerstag ausgehandelt haben. Darum ging es dann in der SWR 1 Leute-Sendung am Tag danach, am Freitag. Reinhard Baumgarten und Thomas Bormann waren bei uns, zwei SWR-Kollegen und langjährige Hörfunkkorrespondenten in der Türkei. Auch ein Gesprächsthema, die Verbindungen des Erdogan-Clans zum IS.
Da werden auch Zahlen vorgelegt, zum Beispiel, dass eben der Schwiegersohn von Recep Tayyip Erdogan, dessen Name Berat el-Bayrak ist, das ist der Schwiegersohn und jetzt ist er auch Finanzminister, sehr intensiv Geschäfte getrieben hat mit dem Islamischen Staat, nämlich indem er in einer Firma engagiert war, die Powertrans heißt. Und diese Firma Powertrans hat Öl vom Islamischen Staat aus Syrien eingekauft und eben in türkischen Raffinerien raffinieren lassen und daraus Benzin und Diesel hergestellt. Also da gibt es zahlreiche Nachweise und was eindeutig nachgewiesen ist, viele dieser ausländischen IS-Kämpfer, die jetzt in Knästen sitzen und in Lagern sitzen, sind durch die Türkei durchgegangen. Das heißt, da gibt es eindeutig Verbindungen zwischen dem Islamischen Staat und eben der türkischen Republik.
Wenn es so ist, Thomas, warum gibt es diese Allianz zwischen Erdogan und dem Islamischen Staat?
Ja, zum Teil, weil der Feind meines Feindes mein Freund ist. Also Erdogan hat ja immer das Ziel, Assad, den syrischen Diktator, zu bekämpfen und hat deshalb Islamisten verschiedener Art unterstützt in der Türkei. Also jetzt nicht so direkt den Islamischen Staat unbedingt, aber viele andere ähnlich extremistische Milizen. Und das sind ja auch die, die er jetzt als Bodentruppen zusammen mit der türkischen Armee dort hineinschickt. Insofern sind diese radikalen Islamisten gerade jetzt Erdogans Bündnispartner.
Es hat ja nicht nur diese geschäftlichen Verbindungen gegeben. Die Kämpfer des Islamischen Staates sind zum Teil in der Türkei medizinisch behandelt worden. Sie sind versorgt worden. Es sind Waffen über die Grenze verschoben worden. Darüber gibt es Presseberichte. Deswegen sitzt Can Dündar hier in Deutschland im Exil, weil er genau darüber berichtet hat. Als Kobane belagert wurde von Herbst 2014 bis ins Frühjahr 2015, war die Grenze dicht für kurdische Kämpfer, die rüber wollten, um den Kurden auf syrischem Boden zu helfen. Gleichzeitig gab es eben diese Berichte von türkischen Waffenlieferungen über die Grenze, die nie geschlossen war, weil dort der Islamische Staat saß.
Haltet ihr es für möglich, dass dieser Islamische Staat sich jetzt unter diesen neuen Bedingungen neu formiert und möglicherweise wieder diese Machtposition bekommt, die er schon mal hatte?
Diese Machtposition wohl nicht, weil er ist ziemlich zerschlagen worden, gerade auch durch die kurdischen Kämpfer der YPG. Und zumindest die USA sagen, wir ziehen zwar aus Syrien uns ab, aber wir sind nach wie vor im Nordirak stationiert und würden quasi notfalls gegen den IS vorgehen können.
Die werden im Moment freigelassen, nicht von den Kurden selbst, sondern aufgrund der Umstände. Es ist eindeutig, dass die Türken solche Lager bombardiert haben und möglicherweise im Zuge dieser Bombardierungen die Befestigungen der Lager beschädigt wurden und die Leute entkommen konnten. Also vieles spricht dafür, dass den dschihadistischen Milizionären, die für Erdogan kämpfen, sehr daran gelegen ist, ihre Brüder im Glauben und im Geiste freizusetzen.
Bis Dienstag ist die Feuerpause im Norden Syriens vereinbart. Falls die Kurden bis dahin nicht komplett abgezogen sind, weiß Präsident Erdogan, was passieren wird. Zitat: Wir werden die Köpfe der Rebellen zerquetschen. Als die beiden langjährigen ARD-Hörfunk-Korrespondenten Reinhard Baumgarten und Thomas Bormann vorgestern bei uns waren, ging es auch um die eher zögerliche und defensive Haltung von Deutschland und der Europäischen Union gegenüber der Türkei.
Wir haben ein schönes Beispiel dafür, wie man mit Präsident Erdogan umgehen kann, wenn man es ernst meint. Das hat Putin vorgemacht, der russische Präsident. 2015 haben die Türken ein russisches Flugzeug vom Himmel geholt und Putin war darüber sehr erbost, hat Wirtschaftssanktionen verhängt. Es kam kein russischer Tourist mehr in die Türkei. Und Erdogan, um es mal so salopp zu formulieren, musste letztlich in Moskau zu Kreuze kriechen, damit die Beziehungen sich normalisierten. Das heißt, wenn Europa Einfluss nehmen möchte auf die türkische Politik, dann geht das. Es geht auf diplomatischem, politischem und vor allem auch auf wirtschaftlichem Wege. Und hier kann man mehr machen. Man muss nicht hinschauen, wie Menschenrechte verletzt werden, wie Völkerrecht gebrochen wird. Man kann was tun.
Auf der anderen Seite, auf die Ankündigungen der Bundesregierung, Waffenlieferungen in die Türkei auszusetzen, hat Erdogan, wenn ich es richtig interpretiere, eher verächtlich reagiert und immerhin den amtierenden deutschen Außenminister Maas einen Dilettanten
genannt. Ja, und da zeigt sich auch, wie wenig wir bereit sind, in die Konfrontation einzusteigen. Gestern hat Frau Merkel eine Regierungserklärung abgegeben und ich hätte schon erwartet, dass sie mindestens mal sich dagegen verwahrt, dass ein Herr Erdogan mit unserem Außenminister, und er ist ja auch Vizekanzler, umspringt, als wäre er ein Depp. Und das zeigt sich in vielerlei Hinsicht. Wir hatten ja auch die Tiraden, die Erdogan losgetreten hat gegen die Nazis in Deutschland und die Faschisten in Deutschland. Und wir setzen uns da gar nicht zu Wehr, nicht einmal verbal.
Okay, Vizekanzler ist, glaube ich, Olaf Scholz. Aber unabhängig davon, was Erdogan und seine Rolle angeht, ist die Bundesregierung deshalb so defensiv und zögerlich, weil sie eine Heidenangst davor hat, dass Erdogan die Tore der Flüchtlingsunterkünfte aufmacht und plötzlich sich wieder Hunderttausende auf den Weg nach Deutschland machen?
Ja, das spielt sicherlich eine Rolle. Denn Erdogan hat da wirklich sozusagen einen Trumpf in der Hand. Es werden sicherlich nicht sofort Hunderttausende sich in Schlauchboote setzen. Aber im Moment ist es in der Türkei so, dass die Türkei selbst auch viele Flüchtlinge abschiebt. Vor allem Afghanen schiebt sie ab, zurück nach Afghanistan. Und diese Menschen sind so ohne Hoffnung, dass sie jede Chance nutzen würden, zu flüchten. Und wenn dann zu Tausenden solche Flüchtlinge im Mittelmeer sind Richtung griechische Inseln, dann wäre natürlich Europa gefragt. Aha. Und deshalb will man lieber mit der Türkei verhandeln, ob es nicht durch weitere Zahlungen, Hilfszahlungen, um Flüchtlinge in der Türkei zu versorgen, ob man nicht so das Problem lösen kann.
Und dann gibt es, Reinhard, ja auch noch die Landgrenze zu Griechenland und zu Bulgarien. Und es ist ja auch nicht absehbar, wie diese beiden Länder im Falle eines Falles reagieren würden.
Naja, sie müssten natürlich gucken, dass sie die Grenzen dicht halten, wenn da wirklich eine große Flüchtlingswelle kommt. Aber ich glaube nicht, dass Erdogan das tatsächlich tun wird. Wir sehen immer nur, da sind 3,5 bis 4 Millionen Flüchtlinge in der Türkei und wir denken immer in Deutschland, die sitzen alle in Lagern und haben nichts zu tun und darben. Das ist nicht so. 10% sitzen in Lagern, die sind relativ gut versorgt. 90% schlagen sich irgendwie so durch. Die Türkei hilft und ich will das auch gar nicht schmälern. Die Türkei leistet hier Großes, aber die Türkei profitiert zum großen Teil auch von diesen Flüchtlingen, die zu Dumpinglöhnen und zu minimalen Einkünften schuften und arbeiten. Auch Kinderarbeit ist gang und gäbe in der Türkei von syrischen Kindern.
Bijan Kaffenberger ist 30 Jahre alt, von Beruf Wirtschaftswissenschaftler und seit einem Jahr SPD-Abgeordneter im Hessischen Landtag. Bei Nicole Köster in SWR1 Leute war er allerdings erstmal aus einem ganz anderen Grund. Kaffenberger hat, seit er 6 Jahre alt ist, das sogenannte Tourette-Syndrom. Das heißt, er hat Zuckungen und macht Geräusche und kann beides nicht kontrollieren.
Für mich ist tatsächlich so, dass ich ja, also ich wusste ja in Anführungszeichen für mich, was genau ich da habe.
Woher wussten Sie das?
Nee, ich wusste ja nicht, dass es Tourette ist, aber ich wusste ja am ehesten, wie es mir geht. Und ich glaube, dass eher quasi gerade bei meinen Großeltern diese Unsicherheit, was hat der Kleine, irgendwie vielleicht deutlich noch mehr zu schaffen gemacht hat. Weil als Kind ist man ja so ein bisschen da macht man sich jetzt nicht die großen Gedanken, aber vielleicht, die haben vielleicht gedacht, was ist es? Ich war bei meinem Neurologen, vielleicht hat er einen Hirntumor, was weiß ich. Das hat die, glaube ich, schon belastet, das nicht zu wissen. Und deswegen war die Diagnose, es ist Tourette. Okay, es ist jetzt nicht heilbar, aber es wird jetzt zumindest, mein Gesundheitszustand ist sonst, ich bin völlig gesund. Und ich habe jetzt auch keine kurze Lebenserwartung dadurch oder sowas. Ich glaube, dass das schon ein Stück weit auch eine Erleichterung war.
Wie sind Sie denn als Kind und Jugendlicher mit der Krankheit umgegangen?
Na gut, ich meine, das ist natürlich nicht immer so gewesen wie heute. Also ich saß nicht immer schon im Radio und habe darüber gesprochen. Aber ist natürlich eine Selbsterfahrung und einfach sich selber kennenlernen, sich selber reflektieren. War einfach dadurch vielleicht nochmal ein bisschen intensiver. Und ich habe auch so meinen Weg dann mit dem Umgang einfach über die Jahre gefunden, sei es damit offen umzugehen, oder auf Medikamente zu verzichten. Das waren ja alles Dinge, die sich im Laufe der Zeit so als Best Practice halt irgendwie herausgebildet haben.
Haben Sie sich Gedanken darüber gemacht, wie die Krankheit entstehen konnte?
Ja, naja, es gibt ja relativ viele Forschungen dazu, die auf jeden Fall sagen, dass man eine genetische Disposition haben muss, aber auch eben einfach in der frühen Kindheit schon so psychosozialer Stress irgendwie dazu führen kann, dass es dann auch ausbricht. Insofern ist natürlich meine bewegte Familiengeschichte schon auch einfach vielleicht irgendwie mit ein Thema gewesen. Aber
Ich müssen wir kurz sagen, Ihr Vater hat die Familie früh verlassen, genau, ist nach Marokko gegangen.
Genau, meine Mutter ist früh gestorben. Und also das kann sicherlich dazu beigetragen haben. Ich glaube, am Ende ist es schwierig, das im Nachhinein zu klären. Und ich glaube, es ist für mich auch nicht so wichtig, weil ich glaube, aus meinem persönlichen Optimismus heraus und auch aus meiner Lebenserfahrung und auch ein Stück weit durch mein politisches Engagement natürlich einfach auch jemand bin, der ich will in die Zukunft schauen und ich will nicht so viel Zeit mit Vergangenheitsbewältigung nicht so viel Zeit dafür aufbringen. Ja.
Wahrscheinlich begegnen Ihnen aber permanent Vorurteile. Gab es auch Situationen, wo Sie gespürt haben, jetzt baue ich gerade ein Vorurteil in Sachen Tourette ab?
Ja, ich meine, allein die Tatsache, dass man mit Tourette Politik machen kann, dass man mit Tourette in den Medien präsent sein kann und eben nicht nur zum Thema Tourette, sondern eben auch zu anderen Themen. Und es ist mir auch total wichtig, dass wir heute natürlich auch über Politik sprechen. Zeigt ja, dass es möglich ist. Und ich glaube, dass es Vorbilder an der Stelle einfach braucht, die Normalität von Menschen mit Behinderung, mit Einschränkung, mit Handicap, mit Besonderheiten, wie auch immer sie es nennen wollen, dass es die in der Öffentlichkeit und auch in öffentlichen Ämtern gibt.
Sie hören SWR1 Baden-Württemberg mit Leute der Woche am Sonntagvormittag mit Nicole Köster und mit einem Gast, der als Liedermacher und Kabarettist gerade seinen 70. Geburtstag gefeiert hat, Georg Ringsgwandl. Der sagt über sich, es gibt mich medial in verschiedenen Variationen für Frauenzeitschriften genauso wie für die Bäckerblume. Was viele nicht wissen, Georg Ringsgwandl war in seinem ersten Leben Arzt und Kardiologe.
Ich glaube, dass ich das damals ganz gut gemacht habe. Ich habe mit den Schwestern, mit den Patienten sehr gutes Verhältnis gehabt. Ich habe das wirklich, die Arbeit geliebt. Habe immer so leichte Schwierigkeiten gehabt mit der Verwaltung und auch mit wenig engagierten Kollegen, weil ich irgendwie ein übersteigertes Gerechtigkeitsempfinden und ich finde es einfach ganz furchtbar, wenn man sich als Arzt nicht wirklich komplett der Aufgabe widmet. Also das mag ich überhaupt nicht. Also, ich denke, wenn man Medizin macht, soll man sie wirklich so gut machen, wie es irgendwie geht. Insofern war ich dann zum Teil auch etwas ungemütlich gegenüber so mehr salopp engagierten Leuten und habe es sehr gern gemacht. Ja. Und dann irgendwann hat einfach die Muse einfach an meinen Hirnkasten geklopft und gesagt, geh mal raus aus dem Krankenhaus und mach einem jungen, aufstrebenden Mann Platz.
Wobei Sie das ja 7 Jahre parallel betrieben haben. Sie waren sowohl Arzt und Kabarettist, also tagsüber in der Klinik und abends dann auf der Bühne. Wie ging das zusammen?
Das ist natürlich auf Kosten der Freizeit gegangen, auf Kosten der Schlafzeiten und auch auf Kosten der Familie, muss man auch sagen. Und irgendwann hat eine alte, verdiente Stationsschwester gesagt, sie brennen an zwei Enden und so. Und das ist, die Kinder wachsen auf und sehen ihren Vater selten. So. Und irgendwann dachte man dann, jetzt muss eine Entscheidung treffen. Ich muss dann, das ist das nicht ewig lang, gleichzeitig Musik und die Tourneen und die Plattenaufnahmen und diese Klinikarbeit wirklich gut machen kann nebenbei. Und dann habe ich irgendwann, bin ich etwas in mich gegangen, habe da innere Exerzitien abgehalten und dann habe ich das, meine schöne Stelle einem jüngeren Kollegen weitergegeben.
Was natürlich auch sehr viel Mut kostet, dann plötzlich zu springen und nicht zu wissen, wie das neue Geschäftsmodell läuft. Sie waren, glaube ich, damals auch in einer nicht ganz einfachen finanziellen Situation. Sie hatten ein Haus in Garmisch-Partenkirchen und Sie hatten 3 Kinder zu ernähren. Wie viel Mut hat es gekostet, die Entscheidung zu treffen?
Das, nach außen sieht es noch viel Mut aus, ja, weil man 3 Kinder und eine halbe Million an Schulden und so und die schöne Lebenszeitstelle und die Musik ist ja, Bühne ist ja ein unsicheres Gewerbe. Aber auf der anderen Seite war ich damals 44 und schon höchste Zeit. Und ich dachte mir dann, was hat das Leben nur so für sich, was hat es nur so bereit? Und dann ist natürlich die Bühne die Musik ein hohes finanzielles Risiko, aber auf der anderen Seite hat natürlich die Krankenhaustätigkeit, die Tätigkeit im öffentlichen Dienst, das hohe Risiko, dass dir was ganz Erhebliches entgeht. Und ich dachte, Mensch, wenn ich jetzt nur wirklich ein paar schöne Tourneen machen könnte, und dann hatte ich das Angebot, dass ich ein Musiktheaterstück schreibe fürs Schauspiel in Köln und mit ein paar großen Theatern zusammenarbeite, Bücher schreiben könnte. Und dann habe ich gedacht, was soll's, hol's der Teufel. Und habe dann gedacht, man macht die Musik, macht das, wozu du jetzt, wo dich einfach sozusagen, ja, wo dich die Muse hinführt.
Eins gehört. SWR 1.